This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency.
The tech scene is awesome.
Trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Hype-Instituts. Und bevor ich meinen lieben Kollegen Johannes Klingebiel begrüße, Johannes und ich nehmen tatsächlich zum ersten Mal diesen Podcast im selben Raum auf. Ich kann in die traurigen Augen von Johannes Klingebiel mir direkt gegenüber schauen. Vielleicht hört ihr einen Unterschied, vielleicht hört ihr ihn nicht. Unser wunderbarer Tontechniker Till Wollenweber von Tills Studio in München, der unseren Podcast schneidet. Ich weiß nicht genau, welche Magie er einsetzen wird. Vielleicht klingt's wie immer, dann hat er das alles rausgeregelt, was wir hier improvisiert haben. Wenn ihr noch einen Unterschied hört, liegt es daran, dass wir physisch im selben Raum tatsächlich aufnehmen. Und kommen wir aber zur Sache. Johannes, schön dich zu sehen. Was macht der Hype?
Der Hype war auf einer Konferenz in Barcelona.
Oh, weit gereist, der Hype. Wenig überraschend führt uns das zum ersten Thema. Tatsächlich nämlich die von dir angesprochene Hype-Konferenz. Ich fasse mal zusammen, wie ich es verstanden habe, dann kannst du mich korrigieren, weil du warst ja tatsächlich da. Es war eine wissenschaftliche Konferenz, es war mal keine Medienkonferenz, sondern es ging tatsächlich darum, Hype als Forschungsfeld zu definieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wir ja da mit dem Hype-Institut ja das erste entsprechende Institut gegründet haben, meine Ehrendoktorwürde muss in der Post verloren gegangen sein, ist das natürlich auch ein Thema für uns. Und ja, ich bin total gespannt. Erzähl mal ein bisschen was und vielleicht eine längere Antwort auf die Frage, was der Hype denn jetzt eigentlich macht die ganze Zeit.
Ja, schwierige Frage, beziehungsweise komplizierte Antwort. Das Ganze nennt sich Hype Studies. Und zwar gibt es eine Gruppe von Akademikern, die beschlossen haben, Hype ist wahnsinnig spannend als gesellschaftliches Phänomen. Wahrscheinlich macht es Sinn, da mal so ein bisschen mehr Zeit und Energie reinzustecken. Es ist natürlich nicht so, als gäbe es nicht schon einiges an Arbeit und Forschungsarbeit und auch empirische Forschungsarbeit zum Thema Hype. Jetzt ist aber die Idee, wollen wir das nicht so ein bisschen mehr institutionalisieren? Und dafür hat man sich jetzt in Barcelona zur ersten Hype-Studies-Konferenz getroffen. Das waren um die 100 Leute vor Ort und nochmal so 300 bis 400 Leute online zu allen möglichen Themen und wie das halt so ist, wenn man Forschungsfelder definiert, sehr vielen Grundsatzdiskussionen, unter anderem, wie definieren wir Hype? Müssen wir Hype definieren?
Was, das ist vielleicht eine gute Idee. Was ist denn jetzt eigentlich Hype?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Punkt ist tatsächlich der, es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen von Hype, je nachdem, aus welcher Richtung man sich nähert. Ich persönlich nähere mich aus der Soziologie der Erwartungen, auch so ein Feld. Die Idee ist im Grunde halt zu sagen, Hype ist im Grunde eine kommunikative Dynamik, in der Leute überzogene Erwartungen an einen Gegenstand, an eine Technologie, an, I don't know, das nächste Taylor Swift-Album haben und sich diese Erwartungen sozusagen fortsetzen, verstärkt werden, da einfach eine wie so eine Flüsterpost-Dynamik einfach eintritt und dadurch eben eine Dynamik in sich entsteht, die sich immer mehr vom eigentlichen Gegenstand entfernt und im Grunde diese ganzen Versprechen zentral werden für den Diskurs. Man sieht das gerade mit KI sehr, 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 sehr gut. Es geht gar nicht mehr richtig um die Technologie, sondern viele
Diskurse. Hier dachte ich mal, dass wir vielleicht mal ohne KI einsteigen.
Ja, ich weiß, sorry, aber muss einfach sein. Aber dass viele dieser Diskussionen eigentlich sich nur noch um die Versprechungen drehen, gar nicht mehr wirklich um die Technologie selber. Das ist für mich Hype so. Aber es gibt eben sehr unterschiedliche Perspektiven dazu. Also zum Beispiel Gemma Milne, Freundin des Media Lab Bayerns, sieht Hype eher als Rhetorik. Und zwar als aufmerksamkeitsbündelnde oder aufmerksamkeitsheischende Rhetorik zum Beispiel. Und der Punkt ist, glaube ich, der, sobald man halt auf akademischen Konferenzen ist, ne, wenn ich über Definitionen rede, ist es immer so ein, naja, wenn ich etwas definiere, heißt es auch, dass ich etwas abgrenze. Und wenn ich also eine bestimmte Definition von Hype nehme, übersehe ich vielleicht bestimmte Dynamiken wieder oder ich präferenziere eine bestimmte Richtung, aus der ich mir von Hype nehme. Deswegen ist es eine spannende Diskussion, das von außen so zu sehen. Ist es eine wirklich fruchtbare Diskussion, sei jetzt mal dahingestellt. War auf jeden Fall interessant mitzukriegen.
Also ich finde es tatsächlich auch total spannend, einfach was du jetzt gerade schon gesagt hast, auch deine eigene Hype-Definition. Wir hatten im Vorgespräch natürlich schon ein bisschen gesprochen, Johannes hat ein bisschen von der Konferenz erzählt. Und da ging es auch so ein bisschen um diesen Marketing-Aspekt, also Hype als Marketing-Instrument. Das war in deiner Definition jetzt mal noch gar nicht drin. War das eine von diesen Diskussionen? Braucht es für einen Hype immer ein Marketing-Interesse dahinter oder gibt es auch einen Hype ohne Marketing?
Das wäre dann natürlich genau der Punkt, ne? Jedes Mal, wenn ich eine Definition finde, wird es ein Paper geben, das mir diese Definition auseinandernimmt. So. Und ich glaube, die beste Idee, Hype so ein bisschen zu sehen, ist mehr, es ist als Feld wirklich zu verstehen mit unterschiedlichen Ausprägungen, unterschiedlichen Dynamiken, die alle so eine Ähnlichkeit haben. Also trotzdem immer, ne, hohe Versprechungen und das braucht eine mediale Tendenz und das braucht irgendwie ein Objekt, um dem sich das alles dreht. Aber das kann im Detail sehr unterschiedlich sein. Das kann sich unterschiedlich ausprägen. Das, ich glaube, macht am Ende ja ein akademisches Feld aus, dass ich dann unterschiedliche Literaturstränge habe und unterschiedliche Ideen, die alle diskutiert werden und die alle respektiert werden und wo man vielleicht auch es gar nicht so ideal ist, früh schon eine fixe Definition für etwas zu finden. Aber das ist so, ne, sehr inside akademisches Football.
Dafür sind wir ja hier. Also wie gesagt, erstes Hype-Institut und so. Sag mir doch mal, du hast jetzt gesagt, du gehst an Hype von der Soziologie der Erwartungen ran. Ich weiß, also korrigier mich, aber ich glaube von dir zu wissen, dass du ja auch mal Soziologie studiert hast. Sind das alles Soziologinnen und Soziologen gewesen, die sich da mit dem Thema beschäftigen oder welche anderen Disziplinen spielen damit?
Sagen wir mal so, es wurde mal gefragt in der Runde, how many engineers are here? Keine einzige Hand ging nach oben. Also es waren alles Sozialwissenschaftler, würde ich jetzt mal sagen, aber in dem Detail sehr unterschiedlich. Es gab Organisationsforscher, es gab Marketing-Experten, es gab Leute, die auf Economics rauskommen. Ich glaube, es gab 2, 3 Leute, die aus Law, also Recht, kamen. STS, Science and Technology Studies, sehr, sehr stark vertreten. Ein Großteil der Initiatoren kommt aus dem Bereich zum Beispiel. Also alles sehr sozialwissenschaftlich, alles so Technik-Soziologie nah, aber jetzt natürlich keine Engineering-Akademiker zum Beispiel. Das fehlte, was sicher auch ein interessanter Kritikpunkt ist, den man da vielleicht mal anbringen könnte an der Stelle.
Waren Marketer da?
Ja, definitiv. Also es waren auch Leute von Agenturen da. Aber die Frage ist natürlich immer sehr naheliegend, wenn ich Hype erforsche, dass der erste Marketer auf der Matte steht und mich fragt, naja, aber wie kann ich denn das jetzt einsetzen? Das liegt sehr nahe und ist auch irgendwie sehr logisch und so ein bisschen unzufriedenstellend vielleicht für Akademiker, weil man ja eigentlich kritisch sein will und kritisch hinterfragen will.
Aber ist das so? Also das ist, ich weiß, du hattest Gemma Mylan schon erwähnt, schottische Wissenschaftlerin, sie promoviert, glaube ich, gerade zu einem Thema, nicht unverwandten Thema, wenn nicht sogar direkt einem Hype-Thema.
Corporate Futurists.
Mhm. Also da voll an der Quelle sozusagen. Und wir hatten, wie du schon gesagt hast, wir hatten sie, glaube ich, vor 2 Jahren auf unserem Innovation Festival, wo ich sie auf der Bühne interviewen durfte. Und wir tatsächlich damals auch schon über dieses Thema gesprochen haben, ist Hype denn was Schlechtes? Also, weil wenn du sagst, man will sich ja kritisch damit auseinandersetzen und so, das ist ja kein Automatismus. Also wenn du ein neues Medikament erforschst, machst du das ja auch, damit das danach Leute einsetzen. Und genauso gut könnte man argumentieren, hey, wir erforschen Hype, damit wir ihn besser, dann ist es halt eine Marketingwissenschaft und dann setzen wir das im, können wir besseres Marketing machen. Ich sehe das anders, ich weiß, du siehst das auch anders, aber das hier ist ja bei allen Witzen natürlich auch kein wissenschaftlicher Podcast, wo wir mit wissenschaftlicher Neutralität da rangehen müssen. Aber wie sehen das denn die Forschenden? Ist es denn jetzt was Schlechtes, was wir ergründen, um es besser zu bekämpfen, mal ganz salopp gesagt, oder ist es erstmal nur ein Begriff?
Ich glaube, es ist erstmal ein Begriff und es ist erstmal ein Forschungsgegenstand. Es gab auch dazu einige Diskussionen und auch einige Diskussionen auf der Bühne. Der Punkt ist so ein bisschen der, und ich denke, das, was man bei Hype im Kopf behalten muss, es bedeutet immer eine gewisse Menge an Unwahrheit in der Kommunikation. Also wenn ich Sachen übertreibe, heißt das, ich habe immer ein gewisses Level an Unwahrheit dabei, an ja, Lüge, so. Da kann man jetzt natürlich sehr zynisch rangehen und sagen, ja, ist Marketing nicht alles irgendwie Übertreibung und Unwahrheit und Lüge? Der Punkt ist
es denn so, sorry, wenn ich dir da reinkritische, ist es denn so oder, also ist es schon eine Lüge, wenn man etwas behauptet, von dem man einfach nicht sicher ist, ob es, also es geht ja viel im Hype, das hattest du vorhin in der Definition auch schon gesagt, es geht ja viel um, das ist ja ein zukunftsgerichteter Begriff, also es geht ja nach vorne sozusagen. Wenn ich sage, in 10 Jahren werden wir AGI haben, jetzt fange ich selber damit an, aber wenn wir sagen, in 10 Jahren haben wir AGI, könnte man argumentieren, okay, das ist ja nicht unmöglich, du weißt halt nicht, ob es so sein wird. Ist das dann schon eine Lüge oder ist das, also kann man quasi auch einen unschuldigen Hype machen, der nicht mit so einer Intention daherkommt?
Ja, dass es sicher darauf kommt, ist es so sicher im Auge des Betrachters. Ich glaube, was das bessere Beispiel dafür oder der bessere Begriff wäre an der Stelle Bullshit. Ne? Dinge sagen, ohne Interesse an einem Wahrheitsbegriff zu haben und nur mit Fokus auf den Effekt.
Da muss man kurz erwähnen, genau, das ist nicht Johannes, der Schimpfwörter benutzt, sondern das ist tatsächlich der soziologische Begriff Bullshit. Da gab es mal einen sehr, sehr spannenden Podcast, ich glaube in Ed Citrons Podcast, ich kann ihn nochmal raussuchen und unten verlinken, wo er Soziologen, ich glaube von Oxford, zu Gast hatte, die das mal erklärt haben, dass es da tatsächlich ein soziologisches Werk zum Thema Bullshit gibt.
Harry Frankfurter.
Harry Frankfurter, danke. Und ich glaube, die Definition war eben, dass man kann lügen, dann weiß, kennt man die Wahrheit und sagt absichtlich etwas anderes. Man kann unwissend sein, dann glaubt man etwas Falsches, aber man ist selber davon überzeugt, dass es nicht falsch ist. Und man kann eben bullshitten, das heißt, man sagt Dinge und es ist einem im Endeffekt egal, ob es stimmt oder nicht, das ist einfach keine Kategorie in dem Fall. Und in dem Podcast, da war dann eben das Argument, dass ChatGPT immer bullshittet, weil es halt kein Modell der Welt hat. Insofern, ne, hier keine Schimpfwörter im Podcast, sondern eine wissenschaftliche Definition.
Ist immer schön, wenn wissenschaftliche Definitionen Schimpfwörter beinhalten. Das braucht die Welt definitiv mehr. Ich glaube, was ich noch kurz erzählen will, weil ich glaube, das ist interessant und ich glaube, das vielleicht auch, um das ganze Thema noch ein bisschen klarer zu machen, wir haben vorhin auch schon drüber geredet. Es gibt zwei Wissenschaftler, Robin Williams, auch aus Edinburgh, und Neil Pollack, die beide schon seit langer Zeit Gardner, die Beratungsagentur Gardner.
Auf Hype Cycle Fame.
Genau, auf Hype Cycle Fame. Und die jetzt auch ein neues Buch rausbringen, natürlich die Chance genutzt haben, ihr neues Buch zu platzieren. Aber es ist insofern interessant, weil die Zeit genutzt haben, mal zu erklären, wie dieser Hype Cycle eigentlich funktioniert oder gedacht ist von Gardner. Und zwar, er wird ja oft verstanden, ne, das ist so irgendwie eine Vorhersage. Gardner trifft hier eine Vorhersage, wie sich bestimmte Dinge entwickeln sollen. Ne? Das läuft alles durch diesen Hype Cycle, durch diesen Berg überzogener Erwartungen in das Tal der Enttäuschung bis zum Plateau der Produktivität. Und diese Technologien laufen diesen Zyklus durch. Tatsache ist es tatsächlich eher so, dass Gardner damit gar nicht eine Zukunftsvorhersage treffen will, sondern Entscheidungen in der Gegenwart ermöglichen will. Also wenn ich bei Gardner also diese Leistung einkaufe, ist die erste Frage oder eine der ersten Fragen, die mir der Berater dann stellen wird, ist so, wie risikoaffin bist du eigentlich? Ne? Bist du wahnsinnig viel fucking Spielgeld und ich kann das rausschmeißen auf alles, was sich bewegt? Oder ist es eher ein so, ich muss meine Ressourcen so ein bisschen bei mir halten und ich bin eher so ein vorsichtiger und sehr strategischer Investor oder Adapter von neuer Technologie? Und dieser Hype-Cycle ist dafür gedacht, dass ich mich entlang dieser Kurve positioniere, je nachdem, wie risikoaffin ich eben bin. Unabhängig davon, was dann tatsächlich damit passiert. Und deswegen, Gardner ist gar nicht daran interessiert, eine Zukunftsvorhersage zu machen. Gardner löscht sogar die alten Hype-Cycle von der eigenen Webseite runter, damit auch niemand anderes sich anguckt, was ist hier eigentlich so der Track Record? So, sind die tatsächlich gut oder sind die schlecht? Sondern es geht nur darum, eine Entscheidung in der Gegenwart zu ermöglichen. Und Pollack und Williams sprechen hier von Tamed Hype. Also zu sagen, ich mache Hype nicht, ich mache ihn lesbar, ich mache ihn nutzbar für mich. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel
dafür. Aber in dem Fall nicht als nutzbar im Sinne von, ich verkaufe dann mein Produkt als Verursacher des Hypes, sondern als, ich sag mal, dem Hype Ausgesetzter, oder?
Genau, ich schaffe Orientierung. So, ich sage so, ne, da ist definitiv Hype da, das sind überzogene Erwartungen, da könnte es sich auch trotzdem lohnen, wenn du wahnsinnig risikoaffin bist. Ja, you have fun, do your thing. Wenn du jetzt aber eher ein bisschen begrenzter mit deinen Ressourcen bist, dann solltest du vielleicht eher später in der Kurve machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wo ich hinaus will. Ich finde es interessant, weil ich wusste das vorher auch nicht.
Ich auch nicht und ich muss so ein bisschen, Gerüchten zufolge habe ich mich in der Vergangenheit abfällig gegenüber der Firma Gartner geäußert. Sorry, wenn du das jetzt sagen wolltest, aber ich frage es trotzdem mal zuerst so, macht Gartner das eigentlich transparent? Also sitzen die auch vor LinkedIn und ärgern sich über die Leute, die sich das angucken und sagen, hier, guck mal, KI ist jetzt auf dem Hügel der überzogenen Erwartung. Das heißt, in ein paar Jahren ist es dann auf dem Plateau. Ärgern die sich darüber und versuchen sie, diesem Narrativ zu widersprechen oder nehmen sie das hype-mäßig einfach mit?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich vielleicht Robin hätte fragen sollen. Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich weiß es nicht. Ich habe danach so ein bisschen recherchiert und vorab nichts wirklich gefunden von Gartners Seite, die das den Hype-Sattel ernsthaft erklärt. Who knows, ob diese Artikel tatsächlich existieren oder nicht. Ich glaube mal, der Punkt ist nur so ein bisschen der, und ich denke dadurch, dass es so missinterpretiert wird, ne, dass alle immer Fokus auf diesen ersten Berg legen und sagen, ne, da kommt was Neues, jetzt müssen wir drauf reagieren, wenn für die meisten es wahrscheinlich sinnvoller ist, abzuwarten, bis diese Technologien aus dem Tal der Tränen rauskommen und dann sich draufzusetzen.
Weil ich würde mal vermuten jetzt von außen, dass dieser Hügel halt was für die Investorinnen oder AnwenderInnen ist, die halt ein sehr hohes Risikobedürfnis oder eine Toleranz für Risiko haben, weil sie eben in den Hype-Kram investieren können, wogegen sich andere, die nicht so risikoaffin sind, vielleicht auf dem produktiven Plateau umschauen sollten, oder?
Definitiv. Ist vielleicht eine interessante Übung, das mal selber zu machen, sich denn die Serien mal zu schnappen und mal zu überlegen, wie risikoaffin bin ich. Aber unabhängig davon, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, ne, welche Dimensionen von oder welche Bandbreite Hype-Start ist hier im Grunde eigentlich hat. Ne, so, dass man sich unter anderem verschiedene Akteure anguckt, Beratungsagenturen, auch vielleicht PR-Agenturen, Journalismus spielt eine große Rolle, welche Narrativen werden von Journalismus gepusht und welche nicht. Tech-Journalismus ist bekannt dafür, maximal undistanziert und unkritisch zu sein. Also ist spielt eine große Rolle darin, diese Erwartungshaltungen eigentlich weiter zu pushen. Und so weiter und so fort. Natürlich auch Storytelling von Tech-CEOs. Ich meine, es ist überraschend. Ich weiß nicht, wer sich jemals Elon Musk oder Sam Altman auf einer Bühne gegeben hat. Beide sind katastrophale Redner. Aber sie schaffen es trotzdem, diese Narrativen zu positionieren, so dass sie glaubwürdig sind oder zumindest als glaubwürdig wahrgenommen werden. Ich denke, ne, da ist auch eine versteckte PR-Maschinerie dahinter, die man ignoriert oder vielleicht gar nicht so sehen will, dass das einfach viel, 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 viel Marketing ist.
Und was heißt es jetzt für, ich will gar nicht sagen für unsere Arbeit, weil wir reden ja nur drüber, aber was heißt es für dein Nachdenken über Hype? Du hast ja selber auch schon zum Thema Hype veröffentlicht, das Hype-Sein, das viele Hörerinnen hier wahrscheinlich eh schon kennen. Ich werde es trotzdem nochmal unten verlinken, aber du hast ja selber zum Thema Hype veröffentlicht. Hat sich da durch diese wissenschaftliche Auseinandersetzung oder durch ein spannendes Gespräch, irgendwas, was du auf dieser Konferenz gemacht oder gesehen hast, hat sich dein Nachdenken über Hype ein bisschen verändert und daran angeschlossen, wie willst du in Zukunft denn in deiner Arbeit, in deinem Nachdenken darüber mit Hype umgehen?
Tatsächlich steht mein Name auch als Co-Autor bei dem Positionierungspapier von Hype Studies mit drin, weil ich 3 Sätze hinzugefügt habe.
Clever, das ist richtig, das ist effektiv. Damn, okay, ja. Ich hätte noch ein Komma korrigieren können, ja, also hättest du mal angerufen.
So geht's, akademische.
Publish or perish.
Ja, definitiv. Genau, ne, das ist das. Hat sich mein Denken verändert? Ich versuche nicht zynischer zu werden. Ich glaube, das ist es eher. Ich versuche nicht zynischer zu werden. Ich bin insofern. Es hat mich darin bestärkt, dass man diese Dinge und auch diese krassen Aufmerksamkeitszyklen relativ gelassen anschauen kann, dass man sehr klar auch aufzeigen kann, hey, da wird gerade FOMO generiert. Schau mal, das ist eine ganz klare Rhetorik. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist Marketing. Und da relativ entspannt zu sein und auch relativ gelassen dran zu gehen, das war sehr gut. Und ein zweiter Aspekt ist auch, und da hat der Gemma wieder auch viel drüber geredet, ich glaube, Gemma ist eine Person, die da mich tatsächlich sehr prägt, die eigene Ablehnungshaltung gegenüber Hype oder etwas als Hype zu bezeichnen, ist ja immer negativ, es ist eine Wertung. Da auch so einen Schritt zurückzutreten und das ein bisschen gelassener zu sehen, das mehr als Forschungsobjekt zu sehen und nicht sofort als Wertung. Was ich trotzdem machen werde, unabhängig davon, aber ich werde trotzdem 3 Sekunden länger drüber nachdenken. Also auch
das Hype-Institut, die Titel ist ja von einer gewissen Ironie getragen. Aber klar, es stimmt natürlich, wenn man, also jetzt in meinem Sprachgebrauch, wenn ich sage, das ist ein Hype, meine ich damit, es ist nicht, wie es scheint. Oder es ist weniger wichtig, als es den Anschein hat. Ansonsten würde ich wahrscheinlich Trend sagen oder so. Ist auch jetzt auch, also auch nicht der klarste Begriff oder so, aber ich glaube, wenn ich eine Entwicklung sehe, die ich gut finde, würde ich es nicht Hype nennen, würde ich es Trend nennen oder so.
Ja, definitiv. Was mich dazu bringt, dass wir definitiv noch eine Special-Folge über Labubus machen sollten.
Habe ich Meinungen zu. vielleicht um Weihnachten rum oder so.
Die Sonderweihnachtsfolge zu Labubus. Aber dann ist es schon wieder rum, oder? Ich glaube, dann ist es schon
Ich glaube, es ist tatsächlich schon wieder rum.
Nee, genau. Aber das war Barcelona. War wirklich gut. Sehr zu empfehlen.
Kann man die Sachen noch nachschauen?
Nachschauen kann man sie nicht, aber ich kann gerne so 1-2 Paper rausziehen und dann können wir die verlinken für die Leute, die sich akademische Literatur geben wollen.
Sehr gerne. Packen wir unten in die Shownotes. Cool.
Die Fußnoten.
Die Podcast-Fußnoten. Cool, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Bin ein bisschen neidisch, weil ich nicht dabei war. Vielleicht ja dann im nächsten Jahr, wenn die Ehrendoktorwürde endlich angekommen ist.
Was in Barcelona. Barcelona ist immer gut.
Das sicher kein Nachteil, dass du nach Barcelona fliegen durftest. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem zweiten Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und das nächste Thema ist ein Thema, wo ich jetzt auch ein bisschen mehr reden darf. Es geht nämlich um Folgendes. Wir haben in der letzten Folge, haben wir ja kurz über das Thema Leistungsschutzrecht geredet und wie wir da auch unsere Sichtweise so ein bisschen verändert haben. Wir hatten gesagt, wir waren früher gegen das Leistungsschutzrecht, als es noch um Google-Snippets ging und sehen das heute bei KI-Zusammenfassungen ein bisschen anders. Klar, die Vorzeichen haben sich natürlich geändert, aber trotzdem jetzt eher so ein bisschen der Meinung, okay, vielleicht braucht es da doch einen irgendwie gearteten Transfer von Geld von den Plattformen an Medienunternehmen zum Beispiel. Und ich möchte es zum Anlass nehmen, auch mal über eine andere Sache zu sprechen, wo ich, glaube ich, meine Meinung so ein bisschen geändert habe. Und der Anlass dafür ist ja, dass jetzt bald, also wir nehmen heute am 17. September auf, Anfang Oktober, wenn ich mich jetzt nicht irre, erscheint die letzte gedruckte Ausgabe der Taz, der zumindest der Wochentags-Taz. Und ich wurde in meinem engsten Familienkreis darauf hingewiesen, dass, wenn man mich vor 5, 6 Jahren gefragt hat, was passiert mit Print, habe ich gesagt, Print ist tot. Print verschwindet, gibt es noch höchstens eine Generation, dann ist es weg. Und da ist tatsächlich auch was bei mir passiert, wo ich tatsächlich auch meine Meinung so ein bisschen geändert habe. Und da würde mich total interessieren, wie du das siehst. Weil, wenn du mich heute fragst, was wird aus Print, würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich länger als mittelmäßige Digitalangebote, weil es das Qualitätsversprechen von Journalismus oder so diesen Gedanken von Masse und Reichweite sind kaputt durch die Plattformen, durch KI und so weiter. Es geht um Leserbindung, es geht um High Quality, vielleicht auch zu einem höheren Preis. Journalismus als Luxusartikel hatten wir auch schon mal diskutiert vor einigen Jahren. Und da hat Print auf einmal wieder Vorteile. Und Print auf einmal wieder, ich will nicht sagen eine Daseinsberechtigung, aber einen Vorteil, eine Stärke, die das Digitale nicht hat. Und deshalb muss ich da, glaube ich, meine Meinung insofern ein bisschen revidieren, dass ich glaube, dass uns gedruckte Zeitungen, Magazine, Wochenzeitungen, in welcher Form auch immer, noch eine Weile begleiten werden und vielleicht sogar für viele Medienunternehmen der bessere Weg sind. Wie siehst du das?
Sagen wir mal so, ich würde nicht sagen der bessere Weg, aber ich würde sagen, ne, weiterhin vielleicht ein Teil im Werkzeugkasten von Medienhäusern bleiben wird. Ich meine, das ist immer sehr witzig. Ich habe ein paar gute Freunde, mit denen wir immer wieder mal quatschen, auch über Medien, und wir landen immer wieder beim Monocle, dem Yuppie-Magazin.
Ich finde es leider, du empfiehlst es immer, ich finde es leider absolut fürchterlich. Ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben.
Ja, es ist auch total fair. Das ist ein absolut weirdes Magazin, aber gerade deswegen mag ich es. Was ist weird? Das ist, wie gesagt, Yuppie-Magazin. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung. Aber die machen seit Jahren sehr konsequent Print und auch fast nur Print und Konferenzen und sehr markenorientiert, sehr stringent in dem, was sie eigentlich tun. Das ist, wenn du ein Monocle liest, dann gehörst du zu einer gewissen Zielgruppe und du fliegst nach Japan einmal im Jahr und du kannst das beste Sushi in der Stadt empfehlen und du hast schon vor 4 Jahren eigentlich Naturwein getrunken, bevor die ganze Welle anfing. Das ist so die Story. Am besten bist du auch gerade aus Singapur zurückgekommen und fliegst nächste Woche nach New York for Business.
Es ist ein Magazin, das ganze Magazin, es wirkt wie ein Magazin, das man in der Lounge eines Flughafens kauft.
Ja, genau, das ist so die ganze Idee. Es ist perfekt beschrieben. Ich mag's, gerade deswegen. Es ist super, ich liebe den Scheiß. Ist genau mein Ding. Aber die machen das sehr konsequent. Die haben sehr, sehr konsequent immer auf Print gesetzt. Die haben jahrelang auch gesagt, nee, Social Media machen wir nicht. Jetzt sind sie auf LinkedIn interessanterweise.
Das macht das total Sinn.
Genau, aber es ist sehr konsequent. Und ich glaube, von Monocle kann man insofern halt lernen, wie konsequente Strategie funktioniert. Für zugegebenerweise ein Nischenmedium, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und ich glaube, es ist halt zumindest insofern halt interessant, weil ich denke, das ist auch der Punkt, da reden wir auch immer wieder drüber, was ist Strategie? Strategie heißt auch Nein sagen. So, die haben keine Videostrategie, die haben keine TikTok-Strategie, die haben keine junge Zielgruppenstrategie. Das ist einfach nicht deren Business. So, das ist, die fangen die Leute dann ab, wenn sie
sich in der First-Class-Lounge
Studium kommen und das erste Mal auf ihrem Business-Trip sind. Das ist dann ihre Zielgruppe und da fangen sie die dann ab. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist insofern halt ein gutes Beispiel dafür und die werden weiterhin auch Print machen, einfach weil es ein Statussymbol ist, weil du willst gesehen werden mit der Monocle und wie du sie auch liest und vielleicht unter den Arm geklemmt hast.
Interessant, also ich meine, das ist ja was, also das bräuchte es ja nicht unbedingt, ich sage jetzt mal das böse Wort, Content auf Papier. Der New Yorker macht's ja genauso mit dem Toteback. Aber der New Yorker macht natürlich auch immer noch Print und hat dann natürlich denselben Effekt. Aber dieses soziale Distinktionsmittel, was Luxusgüter mit sich bringen und was auch, wo es auch Beispiele aus dem Journalismus oder aus dem Medienbereich gibt, die diesen Effekt irgendwie verfolgen, dafür bräuchtest du ja, also das könntest du ja auch ein Digitalmedium machen, das eben eine coole Toteback hat. Oder die coolste Cappy, die alle in New York tragen oder so. Also das müsstest du ja nicht unbedingt mit dem Content machen.
Das ist das böse C-Wort. Hatte ich letztens einen Manager aus einem Medienhaus gehört, der meinte, unser Job als Medium ist es, High-Quality-Content in die passenden Kanäle zu spielen. Und ich wollte innerlich schreien. Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen der, und ich glaube, es ist so eine gewisse Gefahr, ne? Wenn ich Journalismus als Content nur betrachte, dann betrachte ich es auch nur als Content. Und wenn ich darüber hinaus nur Markenbildung und Lesesituation und all das, wenn mir das total egal ist und ich denke nur drüber High-Quality-Content in passenden Kanälen nach, ja, klar.
Aber gut, ich meine, die Antwort darauf könnte ja dann trotzdem Print sein.
Ja, aber ich werde wahrscheinlich nicht das Produkt machen oder das Printprodukt machen, als wenn ich es anders will, wenn ich mehr über Marke nachdenke, über eine Zugehörigkeit, über Community, über ne, was will ich eigentlich ausdrücken? Bin ich auch ein Statussymbol?
Conspicuous Consumption.
Genau, wenn ich die Zeit lese, was sagt das über mich aus? Öffentlich, am Bahnhof, I don't know, oder im Café. Das sind ja alles so Aspekte, die damit reinspielen. Und ich glaube, die oft unterschätzt werden, die von Medien extrem unterschätzt werden, weil man denkt, ne, Journalismus verkauft sich von selbst und Inhalt spricht schon für sich, für Markenqualität. Was, ja, nein, so.
Vielleicht, um das noch abzuschließen, ich finde, um mal konkret noch auf das Beispiel von der Taz, ich wünsche der Taz alles Gute und ich finde auch die Entscheidung der Taz nach wie vor richtig. Ich finde, man muss da nur immer dazu sagen, und ich finde das also, als selbst wenn ich jetzt sage, vielleicht wird uns Print noch weiter begleiten, vielleicht ist Print sogar eine Chance oder eine gute Strategie für viele Medienunternehmen. Ich glaube, das Problem ist immer so ein bisschen, dass die Taz ist halt die Taz. Und kein anderes Medienhaus in Deutschland kann machen, was die Taz macht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie alle Medienhäuser, die sich die New York Times angucken. Ja gut, die New York Times kann Dinge tun, die andere Medienhäuser eben nicht tun können, weil sie potenziell 4 Milliarden Leser ansprechen oder sowas. Und genauso hat die Taz natürlich viele Sachen, wenn wir so über Community-Bildung und emotionale Bindung von Leserinnen und Lesern an ein Medium sprechen, natürlich viele von diesen Sachen schon in der Vergangenheit gemacht, einfach organisch, sag ich mal. Dass sie eben heute eine ganz, ganz andere Beziehung zu ihren Leserinnen und Lesern haben als andere Medien, selbst andere linke Medien das haben. Und dass deswegen die Strategie für die Taz aufgeht, dass sie also weiterhin sich von Print verabschieden und dass das für sie funktioniert. Glaube aber nicht mehr, dass das unbedingt ein Modell für den Rest der Medienbranche ist.
Ich glaube auch, und das ist vielleicht der Punkt, und es ist immer die Gefahr, wenn man sich so Case Studies anguckt, zu glauben, naja, ich muss das nur kopieren. Und dann bin ich genauso erfolgreich. Was so, I don't know about that. Also jede Organisation ist so ihr eigenes kleines Pflänzchen an Komplexität. Und ich glaube, jedes kleine Pflänzchen braucht so seine eigene Strategie und seine eigene Ausrichtung. Da kann Print definitiv ein wichtiges und cooles Werkzeug drin sein. Genauso gut kann das High-Quality-Content in allen relevanten Kanälen sein. Kommt halt einfach darauf an, wer bin ich, wer will ich sein, welche Positionen will ich im Markt einnehmen. Wenn ich das stringent durchdeklinieren kann, ja, hey, you do you.
Ja, denn vielleicht machen wir ja auch irgendwann mal ein Magazin.
Ja, bitte.
Gut.
Vinyl. Ich pitche dir jetzt hier mit deiner Platte.
Was kostet das, ein Podcast? Das hat garantiert schon mal irgendjemand gemacht. Absolut. Das sind nicht die Ersten, die auf die Idee, oder?
Okay, unsinnige schade. Ideen, aber ja, lass uns das mal rauskriegen.
Lass mal rausfinden, was es kosten würde, eine
Podcast-Folge auf Vinyl zu drucken. Die Labubu-Platte.
Das finde ich gut. Schieben wir das auch in die Weihnachtsfolge oder so.
Wir verlosen die.
Genau. Cool, zwei kleine Themen haben wir noch auf der Kappe. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten. Und zwar würde ich da gerne nochmal ein Thema aufgreifen, über das wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Ein Thema, über das du eigentlich gar nicht sprechen wolltest, das ich jetzt trotzdem nochmal aufgreife, nämlich dieses sehr große Fass, das ich da aufgemacht habe mit dem freien Internet. Ich möchte es eigentlich nur aus zwei Gründen aufgreifen. Zum einen, um eine Sache von mir zu korrigieren oder zu verdeutlichen und zum anderen, um das Argument vielleicht nochmal ein bisschen zu schärfen. Zum einen wurde ich darauf hingewiesen, völlig zu Recht, dass mein Buchdruckvergleich natürlich Nonsens war. Ich hatte einen zynischen Tag und habe davon gesprochen, vielleicht hätten wir das Internet einfach abschalten sollen, weil was hat uns das Internet gebracht, außer akzellationistischer Gewalt und Unsinn? Und der Buchdruck hat uns die Aufklärung beschert. Und da wurde ich dann darauf hingewiesen, dass natürlich der Buchdruck auch den Hexenhammer und den 30-jährigen Krieg ausgelöst hat. Womit es insofern eigentlich wahrscheinlich ein sehr guter Vergleich ist, weil es halt ein neues Medium war, das gute und schlechte Folgen hatte und so weiter. Insofern, das war zu polemisch und der Vergleich macht bei näherer Betrachtung tatsächlich nicht so viel Sinn. Das wollte ich einmal korrigieren. Und zum anderen wollte ich dann aber, was ich meinte, nochmal klarer machen und an einem etwas greifbareren Beispiel. Ich habe mir nämlich neulich Candy Crush runtergeladen. Mir war langweilig, ich brauchte irgendwas zu tun mit den Fingern und habe Candy Crush gespielt und finde das tatsächlich ein ganz interessantes Symptom von vielen von diesen Sachen, die ich am Internet kritisiert habe in der letzten Folge, weil viele werden es mal ausprobiert haben, die es nicht gemacht haben. Es ist im Endeffekt, es ist eine Slot-Machine, es ist ein einarmiger Bandit und es ist ein einziges Dark Pattern, in dem ausnahmslos jede Interaktion darauf optimiert ist, dich zum Geldausgeben zu bewegen. Wenn Glücksspiel süchtig macht und der medizinische Konsens scheint zu sein, dass es das tut, dann macht das auch süchtig. Und das ist völlig frei verfügbar. Das ist eine Erfolgsfirma, Activision Blizzard King, im Gaming-Bereich. Das können Kinder runterladen. Du musst 18 Jahre alt sein, um in die Spiele zu gehen. Und bei Totem Chief kannst du immerhin nur gewinnen. Aber das können Kinder runterladen. Und ich glaube, was mein Argument vom letzten Mal war und was ich dann sagen möchte, dass ich gar nicht gegen das freie Internet bin, aber ich glaube, wir brauchen ein regulierteres Internet. Ich glaube, wir brauchen einen Gesetzgeber, egal auf welcher Ebene, national, international, europäisch, whatever, die klarere Regeln vorgeben, was im Internet geht und was nicht geht. Weil dass solche Geschäftsmodelle existieren, völlig ungeschützt in den App-Stores, sollte nicht so sein. Und viele von den anderen Sachen, die wir in der letzten Folge gesagt haben, sollten auch nicht so sein. Und vielleicht gehe ich weg davon, was ich dann im Zynismus letzte Folge gesagt habe, von wegen, vielleicht sollten wir das Internet abschalten, aber ich glaube, wir brauchen ein stärker reguliertes Internet. Macht das jetzt mehr Sinn?
Ja, definitiv. Ich glaube, deine Position ist definitiv stärker. Ich würde sagen, wir lassen deine E-Mail auch noch in den Shownotes drin, dann können wir die ganzen Hassmails an dich schicken. Ich weiß ehrlich auch nicht, ob ich David dir zustimmen würde oder widersprechen würde. Ich glaube, grundsätzlich bin ich da ganz bei dir. Vorsichtig ausformuliert. Ich glaube, ich bin trotzdem etwas entspannter an einigen Stellen.
Ich wollte deine Meinung dazu hören und auch das wieder so ein bisschen, wo ich mich selber frage, was hat mich da bloß so ruiniert? Weil ich meine, ich war 16, als ich das krypto-anarchistische Manifest von Julian Assange das erste Mal gelesen habe. Das war noch vor WikiLeaks groß wurde und so weiter. Und ich war ja auch mal so. Also ich war ja auch freies Internet und Manifest des, wie ist das Dokument nochmal, die Unabhängigkeitserklärung des Internets und den ganzen Kram. Und habe ich mich verändert oder das Internet ist vielleicht die Frage?
Beides, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen.
Unbefriedigend.
Ich weiß, es ist unbefriedigend. Ich glaube beides. Ich denke, ne, man wird trotzdem älter, man ist vielleicht auch nicht mehr so dieses, ne, Punk und cool und ich mache mein Ding und es ist definitiv spannender, das so zu machen, wenn man älter wird und man ein bisschen mehr gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge sieht und mit Candy Crush konfrontiert wird, wird man auf einmal differenzierter. Da bin ich ganz bei dir. Ich weiß es nicht, ich finde es schwer einzuschätzen, ehrlicherweise. Ich glaube, das Internet ist definitiv ein negativerer Raum geworden oder die negativen Räume sind größer geworden. Ich glaube, es gibt sehr viel noch immer noch extrem Gutes im Internet, das auch viel Spaß macht, das auch cool ist, das inspirierend ist, wo sich coole Leute sammeln, ohne gleich Nazi-Memes zu teilen. Gleichzeitig natürlich, ne, Facebook ist eine Müllhalde, Twitter, Now X gehört Elon Musk, womit eigentlich schon genug gesagt ist. Was bleibt übrig? LinkedIn, der wandelnde Lebenslauf. Instagram, Mai wird zu TikTok. TikTok wird zu Instagram kollidieren gerade. Also, ja, klar, macht keinen Spaß. Ich glaube, das ist der Punkt. Viel davon macht einfach keinen Spaß mehr. Und ich glaube, das ist zumindest, was auch mir fehlt. Früher hatte ich auch immer das Internet als, es macht Spaß, verstanden. Oder auch gesehen mehr, es macht Spaß. Und das fehlt mir auch definitiv. Und ich glaube, was fehlt, ist mehr wieder auch, ne, so kleine, coole Projekte, kleine, coole, witzige Webseiten, Leute, die mehr kreativ damit umgehen, die versuchen, mehr so Normen zu brechen, anstatt nur Plattformlogiken zu folgen. Also ich bin ganz bei dir. Ich glaube, das Internet hat sich definitiv verändert. Es ist definitiv negativer geworden, dunkler geworden. Und ja, ne, es fehlt Spaß.
Dann lass uns das doch direkt als Überleitung zum letzten Punkt nehmen, weil auch das in der letzten Folge haben wir uns vorgenommen, dass wir Sachen finden müssen, die uns im Internet Spaß machen, die gut sind und die mich vor allen Dingen aus diesem Zynismus irgendwie rausholen.
Und Christian hat passend direkt zwei Videos mitgebracht.
Genau, Spotify ist jetzt eine Videoplattform. Trotzdem werde ich es nur in die Shownotes verlinken. Möchte trotzdem anmerken, dass Johannes nichts Witziges gefunden hat. Er hat versprochen, er bringt nächste Folge was mit. Ich möchte aber auf zwei Sachen hinweisen, die mir im Internet Spaß gemacht haben in den letzten 3-4 Wochen. Und das eine, wie gesagt, ich pack's beides unten rein. Das eine ist eine Nacherzählung einer berühmten Szene aus dem Film The Social Network, wo es ja um die Gründungsjahre von Facebook geht. Und das Video heißt The Social Network in Klammern Wet. Und dieses Video ist komplett, also ist ja wirklich eine 1:1 Nacherzählung einer bestimmten Szene in diesem Film, aber alle Beteiligten sind tropfnass von oben bis unten. Und ich verstehe es nicht, es müsst ihr auch nicht verstehen, aber es ist wahnsinnig lustig und der Film brauchte das. Es macht den Film besser.
Es ist Dadaismus, würde ich sagen.
Es hat definitiv was davon, es macht den Film besser. Und das Zweite, was mich einfach sehr gefreut hat, war vor allen Dingen, weil es vermutlich oder möglich, also es wirkt wie ein KI-Ding, es ist aber keins, sondern es ist handgemacht. Manche, die Älteren, werden sich vielleicht noch an den Videospiele-Hit Stronghold Crusader erinnern. Ich glaube, das war sogar eine deutsche Produktionsfirma.
Das war eine deutsche Produktionsfirma, ja.
Also ein früher deutscher Videospiel-Hit, der tatsächlich auch international ankam, mit sehr, sehr ikonischen Voicelines der Charaktere, die man selber spielen konnte oder die Charaktere, gegen die man gespielt hat. Und jemand hat alle diese Soundeffekte aus dem Spiel Stronghold Crusader genommen und sie so zusammengeschnitten, dass sie eine neue Version des Gorillaz-Songs Feel Good Inc. ergeben. Und wenn man keine Beziehung zu Stronghold Crusader oder den Gorillaz hat, ist es wahrscheinlich nicht so interessant. Aber ich sage euch, wenn ihr damals auch Stronghold Crusader gespielt habt, schaut euch das an. Jemand hat drunter kommentiert, Alive Internet Theory. Ich schließe mich dem an.
Christian erklärt Memes.
Auch, ja, warum? Also, ich meine, das ist ja kein, also, Meme. Ich weiß nicht, wann das rauskam. Ich weiß nicht, wie alt ich bin und wie alt die Leute sind, die das hier hören. Vielleicht sollten wir den Podcast beenden. Ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht, mal das hier live auszuprobieren. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, dann vermutlich mit einer weiteren Besonderheit, nämlich einer Live-Aufnahme von den Medientagen München. Da sind wir gerade noch in den Verhandlungen, wie das aussehen könnte. Aber kann gut sein, dass wir uns da also aus dem House of Communication in München melden im nächsten Monat. Bis dahin, bleibt live im Internet, findet ein paar Sachen, die euch Spaß machen und deinstalliert Candy Crush, würde ich sagen.
Gutes Motto.